Ich bin Florian. Ich mache einen Podcast und bin digital unterwegs. Und am anderen Ende sitzt wie immer.
Am anderen Ende sitzt wie immer der Marco, Redaktionsleiter der Magazin Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir beiden die echten Papas.
Ach,
Flo, wieder gepatzt. Herzlich willkommen zu einer...
Zeit für einen persönlichen Podcast, ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der echten Papas.
Genau.
Heute eine ganz besondere Folge, Flo, oder? Weil diejenigen, die uns schon öfter hören, wissen, dass wir im 14-tägigen Rhythmus immer mal wieder Gäste haben, total interessante Gäste, mit denen wir über bestimmte Themen plaudern.
Genau.
Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Flo, nämlich den...
Echt?
Ja, willst du es wissen?
Ja.
Mein Gast ist heute Florian Schleinig. Vielen bekannt.
Ist nicht wahr.
Ja, wirklich vielen bekannt aus dem weltberühmten Papa-Podcast Echte Papas, der sehr erfolgreich überall läuft, wo man Podcasts hören kann. Genau, Flo.
Ja, Wahnsinn.
Du bist heute.
Ist das schon so ein Schrödingers Podcast? Also man weiß nicht, ob man dabei ist oder nicht.
Ja, wir hatten ja im Vorfeld gesprochen und so ganz überraschend kam es jetzt, glaube ich, nicht für dich, oder?
Nee, das stimmt. Ja, natürlich, du hast mich vorgewarnt. Das finde ich ganz nett von dir.
Für die Zuhörer ist es aber in der Tat überraschend. Und ich sag auch mal ganz kurz, warum du heute mein Gast bist oder unser Gast. Es ist nämlich so, dass wir diesen Podcast jetzt, glaube ich, schon seit einem Dreivierteljahr machen und immer viel sprechen miteinander oder halt mit Gästen, wie erwähnt. Und ich aber glaube, dass viele Zuhörer eigentlich total wenig über dich wissen, Flo. Und manchmal finde ich es ja ganz spannend, wenn man da auch einen Kontext hat und weiß, aus welcher Ecke der Gesprächspartner kommt, dann kann man viele Sachen viel besser einordnen. Deshalb haben wir oder ich uns gedacht, so eigentlich wäre es ja auch mal ganz schön, wenn die Zuhörer dich und vielleicht auch mich besser kennenlernen. Und wir machen mit dir einfach mal den Anfang. Das heißt, heute in dieser Podcast-Folge werde ich dich interviewen und einfach mal zu erfahren, wer ist denn dieser Flo eigentlich und was ist er für ein Vater und was sind seine Gedanken zum Thema Vaterschaft und Kinder und Familie? Oder so war der Plan.
So ist der Plan. Ich finde den Plan auch ganz, ganz nett. Vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr, sehr nett von dir, dass du mich auch mal vorstellen willst. Und das vielleicht kannst du natürlich auch streichen, denn ich werde dich natürlich auch vorstellen, damit die Hörer nicht nur mich kennen, in- und auswendig wahrscheinlich, sondern auch dich.
Okay, das machen wir Gott sei Dank in einer anderen Podcast-Folge, denn heute bist du mein Studiogast und stehst Frage und Antwort. Also sozusagen eine neue Folge der beliebten Rubrik Väter im Verhör. Ja?
Richtig.
Und, aber du kannst entspannt sein, ich werde jetzt nicht zu kritisch fragen, aber so ein bisschen werde ich schon nachfragen. Vor allem will ich und auch die Hörer draußen ja so ein bisschen erfahren, wer ist der Flo und was für ein Vater ist er und warum macht er diesen Podcast?
Genau, und ich kann ja ansonsten immer noch die Aussage verweigern.
Genau, das ist das Gute am Homeoffice, beziehungsweise an dieser Aufnahme von Homeoffice zu Homeoffice und dieser digitalen, dass ich dich jetzt nicht rütteln und schütteln kann, bis eine Antwort rauskommt, sondern wenn du nichts sagst, sagst du einfach nichts.
Genau.
Gut, Flo, ich kenne dich ja schon so ein bisschen, konnte ich dich ja schon kennenlernen in den letzten vergangenen Wochen und Monaten. Und was ich zum Beispiel schon von dir weiß, was aber vielleicht nicht alle Hörer wissen, ist, dass du eine dunkle DDR-Vergangenheit hast.
Ja.
Also du bist tatsächlich als Kind noch in der DDR groß geworden, ist richtig, oder? Wobei ich nicht weiß, ich weiß gar nicht so, welcher Jahrgang du bist.
Also ich bin 1982 geboren, die Mauer fiel offiziell ja 1989 wurde die Mauer eingerissen, also insofern habe ich noch gute acht Jahre als DDR-Kind verbracht.
Okay, wobei natürlich dann irgendwie mit der Wiedervereinigung das Ganze ja nicht einfach per se war, sondern das halte ja sicher noch länger nach.
Ja, und das halt natürlich auch heute noch nach. Also es ist ja nicht so, dass ich dann plötzlich durch und durch oder bis heute durch und durch Westkind geworden bin, sondern ich bin ja immer noch in meinem Herzen DDR-Kind, war Jungpionier, bekam also das blaue Halstuch verabreicht und ging auch zu den Pioniernachmittagen, hatte meinen Pioniernachausweis, sammelte fröhlich Altpapier und Altwertstoffe. Also wer das kennt oder wer das selber mitgemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Das war sozusagen eine erste Erziehungsmaßnahme, sich sein Taschengeld selber zu verdienen.
Okay, gut. Und tatsächlich irgendwie, wenn das die ersten 8 Jahre waren, da sind deine Erinnerungen da ja auch noch durchaus präsent. Genau. Also mit 8 weiß ich auch noch, was ich da gemacht habe. Einiges jedenfalls. Kannst du dich denn auch noch erinnern, wie sozusagen damals so das Vaterbild der DDR war? Also so rückblickend kannst du sagen, es gab da ein bestimmtes Spezi an DDR-Vätern?
Ich würde sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann nur das wiedergeben, was ich sozusagen so ein bisschen mitbekommen habe. Meine Eltern haben sich damals schon zu DDR-Zeiten getrennt.
Okay, das heißt, bevor du 8 warst, also wann haben die sich getrennt?
Genau. Da war ich 3, 4 Jahre. Ah. Also insofern, so ein richtiges Vaterbild ist mir jetzt, also ich habe halt, ne, auch mein Stiefvater danach, auch mein Vorbild. Ich würde sagen, er hat mich sehr geprägt und hat mir auch quasi so ein Stück weit eben auch, glaube ich, meine heutige Vaterrolle nicht vordiktiert, aber zumindest so ein bisschen geebnet. Ich glaube, es gab also zur DDR-Zeit war es ja so, dass beide Elternteile gearbeitet haben. Das war ja normal so. Und insofern hat man immer irgendwie so dieses auch schon so ein bisschen das Thema Gleichberechtigung immer gehabt, wobei das noch weit von dem entfernt ist, an dem Stand, an dem wir heute sind in der Debatte.
Ich muss einmal nachhaken, Flo, wenn du sagst, beide Eltern haben gearbeitet, heißt das, sie haben auch beide Vollzeit gearbeitet oder ist es dann
Vollzeit. Doch
tatsächlich, okay.
Tatsächlich, ja, Vollzeit. Es gab sicherlich auch das Karrieremodell Teilzeit. Aber auch nicht so in dem Sinne, wie es heute gab. Also ich glaube, das war auch kam auf den Job drauf an. Aber meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet.
Und nach der Trennung deiner Eltern hast du aber bei deiner Mutter gelebt?
Genau, sie hat mich dann auch eine Zeit lang alleine erzogen.
Okay, und deinen Vater hast du dann gar nicht mehr gesehen oder wie war da das geregelt?
Das war eher sporadisch geregelt, wobei Muttern, korrigier mich, es schon so war, dass sagen wir mal, der Kontakt irgendwo eher vermieden wurde, beziehungsweise eher reduziert wurde. Ich habe ihn hin und wieder mal gesehen, auch als ich dann schon etwas älter war, in der Lehre war, also ausgezogen war. Aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich da irgendwie nie so richtig bei der Familie. Und insofern hatte ich jetzt auch kein Eigeninteresse. Das weiß ich auf jeden Fall, kein eigenes Interesse, großartig dann immer bei ihm zu sein.
Okay, und hast du denn jetzt noch Kontakt zu deinem Vater?
Nein. Aber das liegt ein bisschen daran, dass er den Kontakt abgebrochen hat, weil ich ihn nicht zu unserer Hochzeit eingeladen habe oder einladen wollte. Das lag aber daran, dass ich entschieden hatte, auch natürlich in Rücksprache mit meiner Frau, dass einfach der Graben damals zwischen mir und ihm einfach zu groß wurde. Also wir hatten irgendwie nicht so die Themen irgendwie, und wenn wir hin und wieder mal telefoniert hatten, später auch noch. Und da hat sich einfach, wir kannten uns nicht mehr. Und ich hatte mich nicht wohlgefühlt, ihn zu meiner Hochzeit einzuladen. Weder zur standesamtlichen Trauung noch zur Feier. Und das fand dann nicht so gut, was ich nachvollziehen kann. Und brach dann endgültig den Kontakt ab bis heute. Das war jetzt 5 Jahre ist es jetzt her. Aber das ist auch okay. Das ist seine Entscheidung gewesen. Letztendlich war es auch meine Entscheidung, ihn nicht einzuladen. Und für mich ist damit quasi eigentlich, ja, ist es so.
Ja, okay. Und du hast ja gerade schon angedeutet, irgendwie, dass du dann einen Stiefvater bekommen hast. Also du bist tatsächlich dann nicht im Fortlaufenden ohne Vater oder Vaterbild aufgewachsen, sondern da kam dann ein neuer Mann in Leben deiner Mutter, der dann tatsächlich auch so ein bisschen in diese Vaterlücke gesprungen ist.
Richtig. Das war, oder das ist Jürgen, meine Eltern sind immer noch verheiratet, und aus der Ehe kam dann auch mein Bruder, Philipp, schöne Grüße. Ja, also ich denke, ich hatte wirklich eine sehr glückliche Kindheit, Töne und Tiefen, was dazugehört, weil man sich ja einfach entwickelt als Persönlichkeit und dann dementsprechend auch seinen Eltern gewissen Herausforderungen, vor Herausforderungen stellt. Und ich habe durch Jürgen, also finde ich eine sehr gute Prägung, also für meine Verhältnisse bekommen, und habe sehr viel gelernt, auch von ihm, Und ja, insofern bin ich da sehr froh gewesen.
Okay, und du hast ja gerade schon gesagt, dass deine beiden Eltern gearbeitet haben in Vollzeit. Wer war denn nichtsdestotrotz für deine Erziehung zuständig? Ich meine, nun war das eine besondere Situation, dass, weil nachdem sozusagen die Ehe deiner Eltern auseinandergegangen ist, ein Stiefvater ja natürlich auch immer eine andere Position hat als der leibliche Vater. Aber ich fragte ja vorhin auch so, wie ist das Vaterbild in der DDR, wenn sowohl Mutter als auch Vater Vollzeit arbeiten? Wer war denn da dann eigentlich in erster Linie für die Kinder zuständig? Oder hat man sich auch das geteilt schon?
Also Jürgen heiratete meine Mutter 1990.
Wolltest du gerade Frau sagen?
Nee.
Achso, du hast so.
Jürgen heiratete, also mein Vater heiratete meine Mutter 1990. Und insofern war das schon keine DDR mehr, sondern ja, es gab halt schon irgendwo noch Rückläufe aus der Zeit. Rein von der Erziehung, glaube ich, also meine Eltern waren für mich beide zuständig und das haben sie auch dementsprechend so durchgezogen. Natürlich gab es auch untereinander bei den beiden gewisse Konflikte oder sagen wir mal Herausforderungen, wenn, wie gesagt, vor die ich sie gestellt habe, und dann haben sie sich auch sicherlich mal das eine oder andere Mal natürlich gefetzt, wenn es um meine Erziehung ging.
Aha.
Ich glaube, das gehört auch dazu. Also kenne ich von mir ja auch mit meiner Frau selbst. Also ne, gibt ja auch mal den einen oder anderen Konflikt, wenn man unterschiedlicher Ansicht, Meinung ist, wie denn das Kind jetzt man erziehen sollte. Und ich glaube, das ist eine Ansicht, wie sie heute auch noch existiert. Es gibt halt solche Konzepte zwischen Eltern oder zwischen Mutter und Vater, die sagen, okay, der Vater zieht sich raus, die Mutter hat das Kind zu erziehen. Und es gibt eben das Konzept, dass beide sich dafür verantwortlich fühlen. Und so war es zu DDR-Zeiten auch.
Ah, okay, gut. Ich habe zu dieser DDR-Zeit noch 1000 Fragen, aber dann befürchte ich, dass das dieser längste Podcast ever werden wird, den wir jemals gemacht haben. Deshalb gehe ich mal zu einem anderen Themenkomplex, und zwar zu der Tatsache, wie es eigentlich bei dir als Vater ist und wie das mit deinem Kinderwunsch war. Also wusstest du schon immer, dass du Kinder haben wolltest? Schon immer ist so ein bisschen flaps formuliert, aber man hat ja oftmals schon in der Kindheit ein Bild von einer zukünftigen Familie. Ich sehe das bei meinen Kindern, die machen sich da jetzt auch schon Gedanken, wie viele Kinder sie kriegen wollen und auf welche Art und Weise. Oder hat sich das bei dir erst später rausgebildet? Wann war also klar, ich möchte ein Kind?
Ui, an das Datum kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, die Uhrzeit reicht.
Der Wunsch war, ich behaupte mal, der kam irgendwann in der, ich sag mal, Erreichung des selbstständigen Lebens, also mit Auszug dann irgendwann. Und ich bin ja dann damals mit 16 ausgezogen und habe quasi eine Lehre gemacht und bin dann sozusagen irgendwie, ich behaupte mal, selbstständig geworden. Und irgendwann natürlich im Laufe der Zeit hat sich irgendwann mal so der Gedanke herauskristallisiert, hey, ich würde schon ganz gerne später Kinder haben. Ja, dann habe ich meine Frau getroffen und habe immer gedacht, ja, mit der möchte ich ein Kind haben.
Okay, also
das hat funktioniert.
Gut, und ohne jetzt so indiskret zu werden, manchmal geht es ja ganz fix mit dem Schwangerwerden und dem Kinderkriegen und manchmal dauert es etwas länger. Magst du den Hörern und mir verraten, wie das bei euch war?
Bei uns ging das eigentlich relativ schnell. Also relativ im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob es noch langsamer gehen könnte oder noch schneller. Noch langsamer, klar. Ich glaube, das liegt auf der Hand, aber noch schneller geht wahrscheinlich auch. Aber bei uns hat das relativ schnell geklappt, also nach der Hochzeit. Also klassischer Weg, ne?
Ja, ja.
Insofern, nein, also Paul ist quasi, als wir verheiratet waren, auch unterwegs gewesen und auch geboren worden. Und insofern glaube ich, dass das, also muss ich schon sagen, es ist relativ schnell gegangen jetzt im Nachhinein.
Okay, gut. Also ich glaube, wir schreiben ja in Men's Health Dead auch regelmäßig über das Thema und ich lese auch viel und ich glaube, ich habe immer so eine Zahl von 12 Monaten im Kopf. Also ist ja immer die Frage so, klappt es auf natürlichem Wege oder muss ich vielleicht in Panik verfallen? Und ich glaube, Versuche bis einem Jahr ist total normal. Und erst dann kann man überlegen, liegt es vielleicht an dem einen oder anderen und muss man da irgendwie nachhelfen? Okay, aber bei euch war das alles ganz normal.
Ja.
Wie war das denn so mit der Ausgestaltung? Also ich persönlich, so im Nachgang, wenn ich so drüber nachdenke, finde, dass meine Frau und ich eigentlich viel zu wenig im Vorfeld über die Ausgestaltung unserer Rollen gesprochen haben. Also ich würde das heutzutage ganz anders und intensiver machen. Wie war das bei euch? Seid ihr auch erst, habt ihr es so auf euch zukommen lassen oder habt ihr schon im Vorfeld, also entweder in der Schwangerschaft oder vielleicht sogar noch davor in der Planung darüber gesprochen, wie macht ihr denn das eigentlich dann, wenn ihr ein Kind habt, mit der Erziehung, mit der Vereinbarkeit, sagt man ja jetzt so gerne, mit den Jobs. War das irgendwie ein Thema im Vorfeld?
Ja, es war schon ein Thema, also nicht, dass wir daraus eine Wissenschaft gemacht haben, aber schon so, dass wir definitiv drüber gesprochen haben. Jetzt muss ich nochmal auf meine DDR-Vergangenheit zurückkommen. Allein, dass ich so geprägt war, dass beide Elternteile arbeiten, sich also auch eben die Erziehung teilen. Beide haben in Vollzeit gearbeitet. Insofern war es eigentlich, wenn man so will, schon eine 50-50-Geschichte. Da auch mein Vater jetzt keinen ausufernden Job hat, der irgendwelche Geschäftsreisen nach sich zog, sondern genauso wie meine Mutter in meiner Heimatstadt Tangerhütte gearbeitet haben, gab es quasi eine Augenhöhe, die ich schon immer irgendwie mitgenommen habe. Augenhöhe in der Ehe und in der Erziehung. Und das war von vornherein für mich eigentlich immer auch so, das ist so ein Wertekompass gewesen, den ich dann auch mit meiner Frau besprochen habe, dass wir natürlich Augenhöhe haben und dass wir uns das komplett teilen und dementsprechend auch alles, was anfällt, da aufteilen und versuchen, da gemeinsam einen Weg zu finden und das nicht irgendwie an irgendjemanden hängen bleibt oder so. Und dann kommt noch dazu, aber das war dann eben die Herausforderung bei uns, dass meine Frau eigentlich schon seit ich sie kenne in Teilzeit gearbeitet hat, aber einfach aus dem Grund heraus, dass sie für sich gesagt entschieden hat, dass der Freitag Zeit für sich ist.
Okay.
Und das ist natürlich dann mit in die Familie reingekommen sozusagen, auch als unser Sohn da war. Und das hat sie natürlich fortgeführt und führt sie auch heute noch fort. Aber trotzdem versuchen wir, soweit es geht, und dadurch, dass sie halt Teilzeit arbeitet und ich Vollzeit, wird es nie auf rein rechnerisch schon nicht auf 50-50 gehen, aber wir versuchen halt doch schon, soweit es geht, uns da anzunähern und ranzukommen und teilen uns echt wahnsinnig viel auf, wie ich finde.
Mhm. Okay. Tatsächlich hatte deine Frau auch ein ähnliches Rollenverständnis für Eltern und für ihre Rolle als Mutter, oder? Ich meine, man kann da ja noch so fortschrittlich sein als Vater beispielsweise, wenn du sagst, du möchtest auf Augenhöhe mit deiner Partnerin sein in der Erziehung und 50-50 alles teilen. Wenn man natürlich dann eine Partnerin hat, die sagt so, ach nee, ich hatte mir das eigentlich ganz anders vorgestellt, dann kann es ja auch schwierig sein. Aber da wart ihr schon auch auf einer Wellenlinie, sollte man ja generell sein bei dem Thema, aber manchmal kommt es einem ja in die Quere.
Ja, nein, also da muss ich sagen, hatte ich wahnsinniges Glück, dass wir da wirklich, sagen wir mal, echt, dass unsere Vorstellungen deckungsgleich waren oder auch heute noch sind. Natürlich hast du Abweichungen, die einfach durch die Erziehung geprägt sind, weil ihre Eltern haben ja andere Erziehung oder eine Sozialisierung gehabt als meine Eltern, was aber auch schon, ne, wie eingehend erzählt, eben auch schon allein durch die Herkunft so ein bisschen bedingt ist. Nur hat sich das eigentlich alles sehr gut miteinander gedeckt und wir führen das auch heute noch eben. Und ich denke, dass am Ende, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, ich glaube, das war sogar Sascha, jetzt nicht in unserer letzten Podcast-Folge, sondern als ich ihn damals beim Väter-Summit, da habe ich ja mit ihm mehrere Sessions gemacht.
Der Paarberater Sascha Schmidt, den wir
Sascha Schmidt, richtig. Der erzählte doch, dass eine Ehe oder auch gerade Erziehung, die Eltern oder Elternschaft ja doch immer ein stetiges Aushandeln der Regeln sind. Also ein stetiges Aushandeln der Grenzen und all das, was dazugehört. Und das tun wir auch. Also wir handeln permanent eigentlich Dinge wieder neu aus. Und das gehört auch dazu. Das ist dieses berühmte Arbeiten, finde ich, ist es aus meiner Perspektive, das berühmte Arbeiten in der Ehe oder in der Elternschaft, dass es immer wieder Dinge gibt, die man neu diskutieren muss, weil sich Bedingungen ändern, weil sich Bedingungen externe, also die Außenwelt in irgendeiner Form verändert. Corona, glaube ich, ist das doch das beste Beispiel, dass sich Bedingungen so verändern, dass am Ende Familien ganz viel neu aushandeln mussten oder sich neu organisieren mussten. Und das war bei uns oder ist bei uns halt auch stetig der Fall. Jetzt gerade aktuellstes Beispiel, wie machen wir das mit seinen, er guckt wahnsinnig gerne aktuell den Dino-Zug. Das ist eine Folge auf Netflix. eine Serie mit Dinosauriern und mag Dinosaurier unheimlich gerne. Und bisher war es immer so, dass wir, dass er so unter der Woche auch seine Folgen geguckt hat und wir aber auch festgestellt haben, ich glaube, das tut, oder wir glauben, es tut ihm nicht gut. Also mussten wir neu aushandeln, wie gehen wir damit jetzt um? Weil ich nehme es ihm ungern weg beispielsweise und meine Frau ging eher so in die Richtung, naja, lass uns mal eher am Wochenende reingehen. Also das ist wieder ein Aushandeln, da müssen wir ausprobieren und sowas, weil da hat jeder und seine unterschiedlichen Standpunkte und so, aber das gehört einfach dazu und das ist, also du kannst mich gerne eines Besseren belehren, weil du bist ja schon ein bisschen länger verheiratet und hast zwei ältere Kinder. Vermute aber, dass du mir beipflichten wirst, oder?
Ja, also mir sträuben sich immer so ein bisschen die Nackenhaare, wenn man von Arbeit spricht, wenn es um Beziehung geht, um Partnerschaft, finde ich. Obwohl es da viele Paarberater auch gibt, die sagen, Beziehung ist Arbeit, aber irgendwie denke ich so, nein, Arbeit sollte es eigentlich nicht sein. Aber du sagtest ja dann auch verhandeln und ja, so ist es. Also es ist schon ein stetiges Verhandeln und Finden von Kompromissen. Aber so ist das das restliche Leben ja auch.
Ja. Gut. Ich finde das auch okay.
Ja, Flo, du bist heute ja mein Podcast-Gast. Das Überthema ist ja im Grunde Vaterschaft oder Vatersein. Und das Einschneidendste ist da, wenn man mit Männern spricht, natürlich immer die Geburt des Kindes. Das ist etwas, was immer im Gedächtnis bleibt, wovon alle immer, manchmal mit leuchtenden Augen, manchmal aber auch eher gedämpft, wenn die Geburt etwas schwierig war, erzählen. Erzähl du doch mal, wie war denn bei euch die Geburt?
Unsere Geburt war eigentlich anders gelaufen, als wir es uns natürlich in unserer heilen Welt ausgemalt. unsere heile Welt bestand aus einer natürlichen Geburt, die irgendwann, nachdem sich der Herr dann doch bequemt hatte, rauskommen zu wollen, dann auch eingeleitet werden sollte. Also man muss dazu sagen, unser Sohn kam 9 Tage, als der ursprüngliche Termin mal vorausgesagt wurde.
9 Tage zu spät.
Also 9 Tage später, genau, ja. Nachdem es quasi kein Fruchtwasser mehr gab und er gesagt hat so, nee, Bar ist leer, ich muss raus. Und dann wurde das Ganze eingeleitet und diese Einleitung hatte dann 24 Stunden gedauert. Weiß nicht, inwiefern die Hörer das kennen, mit Sicherheit. Einleitung in dem Fall war mit so einer Art Cocktail, wo irgendwelche Dinge drin waren, die quasi die Venenarbeit vorantreiben sollte. Aber es kam und kam nichts. Und irgendwie hatte sich unser Sohn dann immer entschieden, jedes Mal, wenn eine Kontraktion kam, dann zu sagen, nee, ich gehe mit meinen Herzschlägen runter. Und das haben wir dann eine Zeit lang mitgemacht, beziehungsweise das haben die Ärzte eine Zeit lang mitgemacht. Und dann kam irgendwann der Oberarzt und meinte so, ich würde dir empfehlen, dann doch einen Kaiserschnitt zu machen.
Ah.
Es war eher natürlich dann erstmal so ein, ne, also wie soll man sagen, Hammer. Und das mussten wir dann, glaube ich, also auch in relativ kurzer Zeit in irgendeiner Form irgendwie verkraften.
Mhm. Und da wart ihr ja schon ewig im Krankenhaus, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Da waren wir schon über 24 Stunden im Krankenhaus, genau, in Hamburg hier im UKE. Und dann hatten wir uns dazu entschieden, oder meine Frau am Ende des Tages hatte sich dafür entschieden zu sagen, ja, okay, machen wir. Und dann musste medizinisch natürlich erst einmal ein Zug angehalten werden, nämlich der Einleitungszug. Also hat sie quasi dann in dem Fall die Hämmer bekommen, dann damit quasi die Einleitung wieder gestoppt wird. Und da wurden meine Knie nämlich immer weicher, denn es ging in den OP und wer mich kennt, weiß, ich meide Krankenhäuser eigentlich und vor allen Dingen OPs. Ich habe noch nie eine OP gehabt, habe mir auch noch nie irgendwas gebrochen oder so. Also ich bin kein Freund davon und demnach hatte ich die weichesten Knie in meinem ganzen Leben. Da nehme ich den OP-Kittel anzuziehen und dann reinzugehen und am Kopfende eine OP mitzumachen. Das war schon eine sehr krasse Erfahrung. Die kriege ich heute noch Gänsehaut.
Ja, das glaube ich. Habt ihr eigentlich irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht im Vorfeld?
Haben wir, ja.
Okay, und wurdet ihr da irgendwie drauf vorbereitet? Also
nein.
Nicht?
Nein.
Also da geht es immer nur um die natürliche Geburt, oder? Und um solche Ausnahmezustände geht es dann nicht.
Ja, man kann mich gerne korrigieren, oder meine Frau kann mich auch gerne korrigieren, wenn sie sagt, nein, das Thema haben wir behandelt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist zumindest alles ausgelöscht, vielleicht auch einfach durch mein Bewusstsein, das gesagt hat, nein, wir wollen eine natürliche Geburt, alles darüber oder alles andere blende ich aus. Jedenfalls kann ich mich nicht bewusst daran erinnern, dass wir wirklich darauf vorbereitet waren. Und ich hatte aber im Nachhinein auch überlegt, hey, eigentlich wäre es doch schön gewesen, wenn wir im Geburtsvorbereitungskurs auch wirklich über das Thema gesprochen hätten. Ja. Weil ich fühlte mich wahnsinnig alleine, denn das, was für mich, also das Herzzerreißendste an der ganzen Geschichte eigentlich war, dass ich abends dann nach Hause geschickt wurde. Ne, weil meine Frau musste mit dem Kleinen da bleiben.
Und die hatte kein Familienzimmer oder so, wo du auch mit
unterschlüpfen konntest. Nein, wir hatten leider kein Familienzimmer und deswegen musste ich abends nach Hause. Und ich weiß noch, dass ich bitterlich geweint hatte, als ich abends zu Hause war, aber nicht vor Traurigkeit, sondern einfach, weil die ganze Anspannung einmal plötzlich weggefallen ist.
Verständlich.
Ich habe lange nicht, weil ich bin Kopfmensch, ich bediene meine Tränendrüsen sehr, sehr selten. Aber das war etwas, das hat mich so weggefetzt, dass ich da gesessen habe und ich natürlich die ganzen Bilder, die man gemacht hat und dann nochmal abends angeguckt und das Video und so. Ich habe das heute noch alles in meinem Speicher. Also selbst mein Sohn guckt sich das gerne noch an. Also das war schon eine krasse Erfahrung irgendwie, die Geburt, ja.
Ja, erstaunlich, gut. Also es ist, und jedes Mal kriegt man eine andere Geschichte, ne? Also es ist, da hat jeder seine ganz persönliche Geschichte und Erfahrung. Ich finde es immer wieder spannend, das auch zu hören. Kommen wir noch einmal zurück irgendwie auf deine DDR-Vergangenheit, beziehungsweise ich fragte dich ja vorhin schon, wie war das mit deinem Vater oder mit deinem Stiefvater, und du sprachst auch, glaube ich, schon in dem Zusammenhang von Vorbild. Hast du eigentlich ein Vätervorbild oder woran orientierst du dich, wenn du deine eigene Vaterrolle definierst? Also, wenn du es denn tust?
Also, ja, ich tue das. Ich glaube, dass ich so ein mir selbst eine Figur zusammengebaut habe aus all den Erfahrungen im Kontakt mit anderen Vätern, mit meinem Vater, also meinem Stiefvater, der mich erzogen hat, wo auch viel reingeflossen ist in meine vorbildliche oder mein Vorbild. Und ansonsten hat sich das quasi eigentlich so zusammengebaut aus all dem, was ich gut finde und was auch mit meinen Werten, mit meinem Wertekatalog quasi übereinstimmte, habe ich dann sozusagen zusammengebaut und daraus ist etwas entstanden, wo ich sage, ja, das finde ich gut, aber der Unterschied finde ich, also was heißt nicht der Unterschied, sondern das, was für mich da nochmal bei herauskommt, ist die Berührung mit dem Thema Vater sein, jetzt allein durch uns beide, alle zwei Wochen oder auch durch die Mensa's Dad oder durch das Netzwerk, was ich mir mittlerweile auch eben durch den Podcast aufgebaut habe. Und die ganzen Posts in der Filterblase und wie sich die anderen Väter damit beschäftigen, habe ich für mich festgestellt, dass ich mein Vaterdasein einerseits bedinge durch die Rolle, die ich mir zusammengebaut habe oder durch das Vorbild, andererseits aber auch immer wieder hinterfrage. Immer wieder auf die Probe stelle, so ein bisschen wie Karl Popper seine ganzen Theorien auch immer wieder zerschießen lassen hat. So versuche ich quasi immer mein Vorbild irgendwie immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt noch richtig? Also ich gehe immer in Dialog oder in die Diskussion mit dem Vorbild, um einfach zu gucken, okay, hey, das, wie ich jetzt gewesen bin, was quasi ein Stück weit meine Vorbildrolle war, ist das richtig gewesen?
Okay,
also ich versuche das immer wieder zu reflektieren.
Es ist nichts in Stein gemeißelt, es tut sich noch einiges. Nein. Kannst du nichtsdestotrotz irgendwie vielleicht drei Adjektive nennen, die gerade für dich als Vater wichtig sind, die für dich einen guten Vater ausmachen? Wie muss man, wie musst du sein, um da deinen Ansprüchen gerecht zu werden? Fallen dir da drei ein, so spontan?
Ja, das ist, also Adjektive nicht unbedingt, aber reine Begrifflichkeiten, die ich damit verwende, das wäre Freiheit. Freiheit, die das Kind haben sollte oder die unser Sohn haben soll, Erfahrungen zu machen. Trotzdem Sicherheit, dass ich ihm trotzdem versuche, so weit wie möglich Sicherheit zu geben, aber auch Grenzen aufzeige. Weil rein grenzenlos klingt immer gut, klingt nach ganz viel Freiheit, weit mehr Freiheit, klingt aber auch, oder in meinen Ohren immer auch so ein bisschen wie unerfahren, falsche Erfahrungen oder vielleicht, sagen wir mal, Erfahrungen zu machen, die es nicht unbedingt machen sollte.
Okay.
Und so.
Stichwort Grenzen. Genau. Das ist eine gute Überleitung irgendwie. Was sind denn für dich gerade momentan die größten Herausforderungen in der Erziehung? Also wo stößt du denn an deine Grenzen momentan? Kann ich dir irgendwie helfen, Flo? Könnte ich auch fragen.
Wo stoße ich an meine Grenzen? Hui.
Ich sehe schon, diese Frage, da stößt du an deine Grenzen scheinbar.
Ja, bei der Frage stoße ich schon an meine Grenzen. Naja, also am Ende, glaube ich, ist es bei mir immer der Spagat aus Job und Eigenverantwortung mir gegenüber. Und ich möchte gerne so viel wie möglich Zeit mit meiner Familie bringen. Das ist für mich der größte Spagat eigentlich. Ich glaube, das ist aber auch für ganz viele andere Väter draußen ein Riesenspagat, der nicht immer gelingt und wo man sich vielleicht auch immer mal wieder die Frage stellt, wie weit gehe ich eigentlich auch mit mir selbst und wie viel kann ich der Familie, sagen wir mal, geben, ohne selbst auf der Strecke zu bleiben. Mhm. Das ist so eine Herausforderung, weil da kommt man natürlich in diese Spannung rein aus eigenem Vorbild, was man ja durch eine Sozialisierung oder durch seine Eltern mitbekommen hat, hinzu dem, was draußen aktuell an Debatten stattfindet, wie zum Beispiel eben Vereinbarkeit, ne, oder Gleichberechtigung, aufgeteiltes Familienleben, 50-50, all das bereitet ja doch schon einen gewissen grundlegenden Druck, wenn man sich dem öffnet, damit auseinandersetzt und dann versucht man natürlich es dementsprechend auch irgendwie für sich umzusetzen, merkt aber auch, dass man dann an seine Grenzen stößt, wenn sein starres Korsett aus Beruf das teilweise nicht zulässt. Mhm. Und das ist so, glaube ich, die größte Grenze. Andere Grenzen, denen ich seit unser Sohn auf der Welt ist, gegenüberstand, ich glaube, die konnte ich immer wieder überwinden, beziehungsweise konnte die Grenzen verschieben. Also natürlich hatte ich auch genauso meine Themen mit unserem Sohn oder auch im Spannungsdreieck Frau, Sohn, ich, was quasi unsere Familie da darstellt. Aber wenn einer dieser Eckpfeiler quasi rausfällt, dann funktioniert das ganze Dreieck, das ganze System einfach nicht mehr. Also da bin ich zu sehr Systemiker. Und diese Grenzen eben durch dieses permanente Reflektieren und sich immer nur damit auseinandersetzen, glaube ich, habe ich geschafft, so weit wie möglich irgendwie zu bearbeiten. Und trotzdem gibt es das ein oder andere Verhaltensmuster, was man nie aus mir herauskriegen wird. Man wird nie aus mir herauskriegen, dass wenn mein Sohn der Meinung ist, nein, Papa, ich will dich jetzt nicht oder nein, nicht küssen oder nein, nicht anfassen, da wird man nie aus mir herauskriegen, dass ich mich abgelehnt fühlen werde.
Okay.
Gut, aber das ist, glaube ich, die größte Grenze.
Sag niemals nie, Flo, sag niemals nie. Gut. Sag niemals nie. Also schon wieder, meine Überleitungen sind diesmal so perfekt. Also die letzte Frage,
ja, siehst du?
Die letzte Frage passt nämlich zu diesem Sag niemals nie. Ja, genau. Die letzte Frage zum Thema Sag niemals nie ist so ein bisschen provokant. Du musst sie auch nicht beantworten. Du kannst dann auch einfach peinlich schweigen. Aber wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Deshalb frage ich einfach mal, Flo, bleibt es bei einem Kind bei euch? Wird er sein Sohn ein Einzelkind bleiben oder wie ist die Familienplanung? Ich weiß, das ist eine total unangenehme Frage, auch schon für Pärchen, die noch überhaupt keine Kinder haben. Ne? Immer diese Frage so, wenn man Mitte 30 ist, so, na, wann kommt denn jetzt der Nachwuchs? Total nervig und ehrlich gesagt so, das bleibt genauso nervig, wenn man ein Kind schon hat und dann alle fragen, und wann kommt das Geschwisterchen? Aber gerade deshalb stelle ich diese Frage jetzt und du kannst überlegen, möchtest du sie beantworten oder möchtest du sie nicht beantworten, was auch total legitim wäre.
Ich versuche mal eine Antwort zu formulieren. Also die Frage an sich
ist. Und denk dran, deine Frau hört mit.
Ja, das weiß ich auch, dass ich offen und ehrlich. Natürlich ist diese Frage legitim und sie ist aber, glaube ich, also so eine Antwort ist recht komplex, weil da spielen natürlich eine ganze Menge unterschiedlicher Faktoren mit rein. Der erste größere Faktor ist, dass am Ende des Tages nicht ich die Entscheidung treffen kann, also sondern eher meine Frau, weil sie am Ende des Tages ja das Kind kriegen müsste und austragen müsste und alles. Ich kann nur mein Beiwerk zutun, aber die Hauptlast trägt die Frau.
Dementsprechend, erspar uns Details.
Genau. Also du weißt, was ich meine. Ne? Die Entscheidungsgewalt hier liegt ganz eindeutig eben bei der Frau. Und wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit unsere Themen und auch Paul hat uns natürlich, also unser Sohn, auch gefordert und gefördert.
Der ist jetzt 4, ne? Richtig, oder?
Jetzt 4, genau. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ist er aus dem Gröbsten raus. Ich verstehe immer diesen Spruch nicht, bis das Kind aus dem Gröbsten raus ist. Was heißt Gröbst eigentlich? Weil das bewertet ja jeder für sich selber. Vielleicht für den einen sind Windeln noch grob, für den anderen ist die Pubertät ja auch noch grob. Aber ich glaube, also ich würde es mir wünschen, aber wie gesagt, die Entscheidung trifft dann irgendwo oder das finale Go gibt meine
Frau. Genau, und die Natur natürlich auch irgendwie, ne? Also es ist.
Das ist nochmal ein weiterer Faktor, ne? Denn der Faktor Natur. Wir werden nicht jünger. Wir sind mittlerweile auch fast 40 und ja.
Aber du hast dich total gut gehalten, Flo. Wir schätzen einfach mal dein Alter.
Danke, ja. Aber wir haben natürlich auch unsere Vergangenheiten in unserer Jugendzeit gehabt, die gewisse, ja, was einfach dazugehört zur Entwicklung, ne? So Partys und Alkohol und Tabak, so. Und natürlich ist das sicherlich auch für die Gesundheit nicht förderlich gewesen. Wer weiß.
Komm.
Nee, sorry, aber.
Bevor du dich um Kopf und Kragen redest, Flo, lass uns hier einen Punkt machen. Ich habe ja auch gesagt, es ist die letzte Frage. Da habe ich ein bisschen gelogen, weil die allerletzte Frage endet natürlich immer damit, dass wir auf unsere Spotify-Playlist verweisen, wo wir von Folge zu Folge ein neues Lied packen zum Thema Vaterschaft. Und entweder packen wir beide das oder der Gast packt das Lied auf die Playlist. In diesem Fall bist du ja der Gast. Und insoweit, welches Lied möchtest du gern auf unserer Spotify-Playlist der echten Papas sehen und hören?
Ich würde gerne, weil ich den Song heute mehrfach gehört habe, du kennst ja bestimmt In the Air Tonight von Phil Collins.
Ja.
Den finde ich ja grandios. Und ich habe jetzt schon mehrere verschiedene Versionen und Interpretationen gehört. Ich würde gerne zwei Songs draufsetzen. Ich würde gerne einmal In the Air Tonight von Phil Collins als Original. Und würde gerne dann die Version von Lucy Dacus noch mit dazu packen, weil das ist die weibliche Interpretation dessen und die hört sich auch
wahnsinnig. Okay. Ich bin heute großzügig, Flo, du darfst zwei Titel draufpacken auf die Playlist.
Danke.
genau, und dann, ich fand's total toll. Ich hatte noch nie so einen tollen Podcast-Gast wie dich heute. Und vielleicht lade ich dich auch noch mal ein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auf jeden Fall, also ich fand es sehr unterhaltsam. Ich meine, wir kennen uns ja schon ganz gut, aber ehrlich gesagt, wenn man dann so den Background von Freunden immer besser kennt, versteht man ja auch. Ja. Auch später, jetzt für spätere Folgen, werde ich auch Fragen, die du stellst, natürlich sehr viel besser einordnen können. Also mir hat es total gut gefallen heute unser Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Es war kurzweilig. Vielleicht haben sie sogar den einen oder anderen Tipp für sich rausziehen können. Wenn sie noch Fragen haben an dich, weil es 1000 Fragen noch nicht gestellt wurden, könnt ihr natürlich da draußen auch gerne nochmal uns eine E-Mail schreiben. Oder Flo, weißt du aus dem Kopf, wie unsere E-Mail-Adresse lautet?
Ja. Die E-Mail-Adresse ist podcast@echtepapas.de.
Genau. Schickt gerne nochmal eure Fragen, die ihr noch an Flo habt oder auch an mich. Beantworten wir dann entweder per Mail oder in einer der nächsten Folgen. Habe ich was vergessen, Flo? Natürlich irgendwie muss man am Ende eines jeden Podcasts sagen, ich habe gelernt, dass es Pflicht. Abonniert uns, gibt uns 1 Million Sterne oder auch nur ein.
Richtig.
Also ehrlich gesagt, am meisten freue ich mich immer über persönliches Feedback. Sterne sind schön und gut, aber ehrlich gesagt sagen die ja nichts aus. Also wenn ihr Zeit habt und wirklich irgendwie mal Feedback geben wollt, schreibt auch gerne eine E-Mail und sagt, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. So viel zum Thema Bewertung und Sterne geben. E-Mail-Adresse haben wir genannt, Flo. Dein Song, deine zwei Songs hast du auf die Playlist gepackt. Möchtest du noch was sagen?
Ja, check.
Check. Gut, dem Gast, der soll natürlich immer das letzte Wort haben. Also insoweit, bitte Flo.
Ja, also vielen lieben Dank für deine Einladung. Es war mir eine Ehre, auch mal von dir Fragen gestellt zu bekommen. Ich glaube, das werden wir dann auch nochmal umdrehen. Denn es, wie du schon gesagt hast, es ist immer wieder spannend, mit seine Menschen aus seinem Umfeld, mit denen man auch zusammenarbeitet, sie immer wieder besser zu verstehen, kennenzulernen. Und das ist natürlich eine Ehre, die möchte ich auch gerne einmal dir geben, dich einmal einfach so vorzustellen, wie ich dich bisher noch nicht kennengelernt habe. Und ich freue mich bereits heute schon auf die Fragen.
Okay, ich freue mich auch. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir in 2 Wochen wieder einen Podcast haben und dann wieder zu dritt sind, oder?
Richtig.
Bis dahin sagen wir einfach mal tschüss, mach das Beste draus und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen.
Genau. Vielen Dank.
Okay.
Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.